Ja, Gottes Wort wollen wir heute Abend betrachten. Das ist in der Apostelgeschichte. Und da steht in Kapitel 1 folgendes, Vers 4. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und jetzt kommt Zitat, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, und bis an das Ende der Erde. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Bis hier. Dank sei dir, Herr Jesus, für deine Worte. Wir danken dir für diese Sache, die da geschrieben steht. Und wir bitten dich, dass du uns heute Abend geöffnete Augen für dein Wort gibst und auch das Verständnis. Amen. Nun, ich habe hier einen speziellen Gedanken. Ihr kennt ja das, dass wir hier aufgefordert werden, nicht politisch zu denken, sondern dass wir hingehen und evangelisieren. Wichtige Sache. Okay? Das ist hier gesagt. Aber wir haben hier auch ein Parallelwort zu dem, was schon im Exodus geschrieben steht, nämlich in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Da sagt Gott, wenn ihr auf mich hören werdet, wenn ihr tun werdet, was meine Vorschriften sind, alles das, was ich euch gesagt habe, dann werdet ihr für mich ein auserwähltes Volk sein, ein auserwähltes Priestertum für alle Völker. Paralleles Wort zu diesem Wort. Was haben die Israeliten getan? Es dauerte nur ein paar Stunden oder ein paar Tage. Da haben sie schon das goldene Kalb gehabt und der Auftrag war weg. Nur noch eine Familie statt des ganzen Volkes war Priester. Gott hat gesehen, das Volk kann ich zum Priesterdienst gar nicht gebrauchen. Das ist gerade mal ein Volk, eine Familie. Und diese Familie war noch voller Probleme. Warum? Aaron hatte das Volk zuchtlos gemacht. So im Urtext. Aaron hatte das Volk zuchtlos gemacht. Er hat nämlich das Design geliefert. Und er hat das Ding auch hergestellt, dieses goldene Kalb. Gebt mir alle eure Ohrringe und Gold und Geschmeide. Ne? Er war ein geschmeidiger Mann, der Aaron. Aaron war Priester, er hatte eine Priesterseele, aber er war kein Prophet. Propheten sind ein bisschen anders. Nun gibt es auch falsche Propheten und Propheten, die gerne ihr Mäntelchen nach dem Wind hängen. Gibt es immer, hat es immer gegeben. Aber damals offenbarte sich am Sinai etwas ganz Schlimmes. Nämlich, dass Israel seinen Auftrag nicht erfüllt hat. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Wir lesen, dass David und Salomo durch ihre Ausstrahlung, durch die Art und Weise, wie sie waren, Menschen nach Israel brachten, aus fremden Ländern. Ihr könnt euch erinnern, dass David einmal einen Riesen erschlagen hat, mit so einem Stein, ne? Stein, dann Kopf ab und so, war eine grausame Sache. Humanismus hat damit nichts zu tun. Aber diese Geschichte von David und Goliath ist immer noch drin in unserem Volk, selbst in Zeitungen, die nichts von Gott wissen wollen. Da liest du dann David und Goliath. Okay, hat sich fortgesetzt. Da kamen selbst aus dem Philisterland Leute. Zum Beispiel Ittai aus Gath. Ittai kam und hat sich David angeschlossen und ausgerechnet zu der Zeit, als sein eigener Sohn Absalom ihn vom Thron stürzen wollte. Also Fremde kamen nach Israel. Ammoniter, Moabiter. Die Urgroßmutter von David war ja selbst eine Moabitin, Ruth. Zu Salomos Zeiten kamen viele Ausländer nach Jerusalem. Und wenn man sich die Königin aus dem Süden anhört, von Saba anhört oder von Kusch, wer weiß, wo sie herkam, manche sagen Äthiopien, ist auch egal, woher die kam, auf jeden Fall kam sie von weit her. Und da kann man sehen, wie diese Frau ergriffen war von dem, was sie dort erlebte. Jesus sagt, diese Frau war so ergriffen von der Herrlichkeit des Salomo, dass sie den lebendigen Gott anbetete. Sozusagen. Das sagt er explizit so nicht, wie ich das jetzt gesagt habe. Ich will ja kein Verfälscher der Bibel sein, aber das liegt in dem drin, was Jesus gesagt hat. Viele Ausländer kamen, aber dann war es schon zu Ende. Und eines Tages sagt Gott zu Jona: Jona, Ninive ist ähnlich wie Sodom und Gomorra, ich habe die Nase voll und das Maß ist voll. Geh hin und sag denen, dass ich die Stadt zerstören werde, sagt er sich. Schön blöd, wenn ich das täte. Und haut ab. Anstatt nach Osten zu gehen, geht er nach Westen. Besorgt sich ein Ticket im Office dort bei einer Agentur in Jaffa und findet ein Schiff nach Tarsis. So, dann fahren wir mal nach Tarsis. Von wegen hier. Und ihr wisst, wie die Sache ausgelaufen ist. Der Wal oder der große Fisch spuckt ihn wieder raus. Der liegt ihm 3 Tage auf dem Magen. Ne, so ein Prophet kann einmal auch auf dem Magen liegen. Ne? Und schwer verdaulicher Typ. Und dann lässt er sich von Gott nochmal breitschlagen und sagt, okay, wenn du nicht anders willst, dann schließlich, dann mache ich das. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, wenn der Jona was gesagt hat, dann ist das eingetroffen. Jona war ein Prophet und hat gesagt, es wird zur Zeit Jerobeams des Zweiten, das hat er nicht so gesagt, aber für die Zukunft, eine tolle Sache hat er vorausgesagt, es wird, das Reich wird erweitert werden und großer Segen wird kommen, ist eingetroffen. War kein falscher Prophet. Und er hat nichts Böses wie die anderen Propheten gepredigt, sondern Gutes. Es wird toll werden, super Zukunft. Und ist eingetroffen. Dann hätte er doch wissen müssen, wenn ich jetzt nach Ninive gehe und denen sage, Jungs, die Stadt geht kaputt, dann geht's auch kaputt. Aber es kommt anders. Die Leute sind total erschüttert und haben Angst. Wahrscheinlich sitzt ihnen das irgendwo noch in den Knochen, Sodom und Gomorra. Kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Nun, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich in Dresden gewohnt hätte, in Sachsen, 1975, Brezhnev, und Gott hätte zu mir gesagt, so Junge, jetzt gehst du mal da auf den Roten Platz in Moskau und tust immer prätschen, dass das Sowjetreich untergeht. Da hätte ich dem lieben Gott gesagt, such dir einen anderen, ich habe Angst. Ich hätte Angst gehabt. Der Jonah hatte keine Angst. Das war dieselbe Situation. Die Assyrer waren grausam, schlimmer als die Sowjets. Und Assyrien war unter dem Einfluss, oder Israel war unter dem Einfluss Assyriens. Aber Jonah hatte keine Angst. Ganz im Gegensatz zu mir. Neutestamentler mit Heiligem Geist ausgestattet und alles so eine Sache, ne? Ja, toll. Und Jonah sagt, nein, mache ich nicht. Aber schließlich lässt er sich breitschlagen, er geht. Er hat also keine Angst. Und was erlebt er? Seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Das, was er befürchtet hat, trifft ein, so wie bei Hiob. Was hat er befürchtet? Ich gehe dahin, sag, die Stadt geht unter und die Leute tun Buße und bekehren sich. Aber Schlimmeres kann einem Evangelisten ja nicht passieren, ne? Überleg mal, wenn ich heute Abend auf der Straße predigen würde und 30 Leute würden sich heute Abend in Lörrach bekehren. Na, das wäre doch was. Boah, das würde ich überall publik machen. Ich werde ein paar Freunde anrufen und sagen, Mensch, du, das war Wahnsinn. Also ich komme hier nochmal her, wir werden, oh, jetzt das, Spitze. Hat er nicht gemacht. Der setzt sich hin, grübelt, ist sauer, sauer. Und als die 40 Tage rum sind, wartet er vergebens auf das Feuer. Und dann sagt Gott, was ist mit dir los? Hey, Jonah, spinnst du? Warum bist du so sauer? Da sagt er, Mensch, das habe ich dir ja doch gleich gesagt. Kommst du jetzt dahinter? Kommst du jetzt dahinter, warum ich eigentlich abhauen wollte nach Tarsis? Ich habe ja gleich gewusst, dass du gnädig und barmherzig bist und den Leuten alles vergeben wirst. Und dann lässt du mich hier in so eine Schande hineinfallen, dass du dich der Leute erbarmst. Ich wusste das ja gleich. Hättest du die doch alle kaputt gemacht. Dann wäre wenigstens mein Wort in Erfüllung gegangen. Ja, für viele ist das, was sie predigen, Droge. Statt Auftrag. Und dann? Naja, ihr wisst, wie es ausgeht. Eines Tages, nicht weit von dem Ort weg, wo Jonah herkommt, Gad Hefer, ganz dicht, ein paar Kilometer nur, kann man so schön Walking, Nordic Walking machen, dann ist man in Nazareth. Nazareth war damals ein kleines Dörflein, das in unseren Bibeln, deutschen Bibeln, Stadt steht, liegt einfach daran, dass es in Hebräisch Ir heißt. Und dann haben es die Griechen übernommen. Und Ir ist Stadt und das Ort ist halt so, ne, Dorf. Und naja, dann hieß das Stadt, aber vielleicht gab es in Nazareth nicht mehr als 200 Leute. Kleines Kaff. Das ist nur einmal in den mischnaischen Schriften erwähnt. Sonst nicht, nur hier bei uns in der Bibel. So hat es viele Leute gegeben, die haben gesagt, das hat es gar nicht gegeben, Nazareth. Das hat es gegeben, aber war eben sehr, sehr unbedeutend. Jesus ist dort in der Synagoge, ungefähr so 600-700 Jahre nach Jonah. Über 700 Jahre nach Jonah. Vielleicht 800. Und er hat dieselbe Auseinandersetzung. Er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, dass ich den Leuten Freiheit verkündige und. Und die Leute sind misstrauisch und sie sagen, was ist da los? Das hebräische Wort, Worte der Gnade, bedeutet nicht Worte der Gnade, also etwas Positives, sondern bedeutet genau das Gegenteil, bedeutet etwas sehr, sehr Negatives, nämlich Irrlehre. Was erzählt er hier für einen Quatsch? Worte der Gnade ist, Divrei Chesed ist ein Wort, das bedeutet Schandworte. Zum Beispiel, in Sprüchen steht das Wort von, die Sünde ist der Leute Schande, der Völker, die Schande der Völker. da steht auch Chesed und Chesed heißt Gnade. Chesed heißt Gnade. Also wird oft ein positives Wort für etwas Schlechtes benutzt. Beziehungsweise, wir sehen das auch bei der Frau von Hiob, die sagt, segne Gott und stirb. Aber es heißt, die Bedeutung ist, fluche Gott und stirb. Sag Gott ab und stirb. Fluche Gott und stirb. So, und sie gaben Zeugnis und wunderten sich über diese Worte der Gnade. Das heißt, wenn man es ins Hebräische übersetzen würde, würde ein Hebräer das sofort entdecken. Die waren sauer und haben sich gewundert über das Zeug, was der da verzapft. Und haben sich, und dann haben sich gemuxt und gemeldet und Unruhe, ne? Im Protokoll würde stehen, Unruhe. So, und dann sagt er, richtig, das hat der Prophet richtig von euch gesagt. Dann sagt er, damals, der Elia, da gab es genug Witwen in Israel. Und der ist zu einer Heidin gegangen und hat der geholfen. Und es gab genug Aussätzige zur Zeit des Elisa. Und wer ist gesund geworden? Ein Heide, ein Syrer. So. Oh, da kriegten die Wut und haben ihn rausgeschmissen. Was ist das? Wir sind das auserwählte Volk. Und das ist fantastisch. Und die Rabbinen haben das gesagt. Das haben die erkannt und in der Bibel steht es drin. Aber die Rabbinen haben auch erkannt, dass Abraham ein von Gott gesandter Missionar war in das Land der Amoriter, um ihnen den ethischen Monotheismus zu verkündigen. Das haben sie erkannt, was Gott dem Volk Israel am Sinai aufgetragen hat und was auch Jona tun sollte. Aber sie haben es nicht getan. Sie blieben in ihrer Religiosität gefangen und haben diese herrliche Botschaft, die von Genesis bis Maleachi geschrieben steht, einfach unterdrückt und nicht an die Menschen weitergegeben. Zur Zeit Jesu hat es eine gewisse Bewegung unter den Pharisäern gegeben, dass man auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Kleinasien und so weiter, auch in Nordafrika, Proselyten machte. Aber das war sehr eingeschränkt. Und heute heißt es, wir missionieren nicht. Gott hat seinen Auftrag nicht zurückgezogen, den hat er weiter gelten lassen. Und als die Jünger sich politisch informierten und irgendwas auch über die Zukunft wissen wollten, hat er gesagt, Leute, kümmert euch nicht drum. Ihr habt einen viel, viel wichtigeren Auftrag. Der liegt jetzt schon seit Abraham brach. Über Mose, über die Propheten liegt dieser Auftrag brach. Bringt doch endlich das Evangelium unter die Völker. Ich wünschte mir, die Juden würden das Evangelium unter die Völker bringen. Da ist eine Kraft in den Schriften, in dem Denken drin. Es ist gewaltig. Ich meine, nicht in den, sagen wir mal, talmudischen Dingen so viel, wie in der Zeit um Christus, in den 200-300 Jahren des Zweiten Tempels. Da sind wunderbare Dinge drin. Die kann man alle fantastisch gebrauchen und Jesus gebraucht sie ja auch, wenn man es ein bisschen nachschaut. Was machen die Jünger? Sie erleben die Kraft des Heiligen Geistes. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem. Okay. Und da sind sie dann auch geblieben. Es ist nämlich so, wenn man mehr als zwei, drei Sachen sagt, dann vergisst man das. Als endlich... Und sind sie nach Judäa gegangen? Weiß ich nicht. Hätten auch nach Jericho gehen können, hätten nach Bethlehem gehen können, hätten nach Hebron gehen können, an andere Orte gehen können. Keine Ahnung. Was war? Was haben sie gemacht? tausende Leute bekehren sich in Jerusalem, das ist eine tolle Sache. Mensch, waren die froh, ne? Der Heilige Geist offenbart sich. Und wir sehen hier, dass der Heilige Geist Menschen erfüllen kann und gebrauchen kann und Zeichen und Wunder geschehen. Und die Leute stehen auf der Leitung und tun nicht, was er sagt. Das gibt es. Männer Gottes wie die Apostel sind taub für das, was Jesus sagt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Tatsache. Eines Tages kommt die Sache mit Stephanus. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Man muss die Bibel kritisch lesen. Jetzt habe ich was gesagt für die bibeltreuen Leute hier. Pass auf. Wir suchen geisterfüllte Männer, die den Leuten das Brot austragen. Ja, schön. Das ist schon wahr. Aber da muss man denn unbedingt einen solch hervorragenden Geist, ein Genie wie Stephanus, so beschränken, dass man ihm sagt, Junge, hier Brot verteilen. Und dann nimmt er seine Freizeit wahr, setzt sich in der Synagoge hin und erklärt den Leuten das Evangelium. Und dann kommt, wisst ihr, was passiert, dann kommt die Verfolgung. Gott gebraucht das. Wenn man solche Leute nicht gebraucht, dann kann etwas anderes kommen. Mensch, merkt doch endlich, Gott hat euch 12 doch nicht alleine benutzt und berufen. So. Und dann erst breitet sich das Evangelium aus. Es geht nach Alexandria. Einige Leute gehen weg, der Thomas, der Matthäus, der Markus und so weiter, die gehen dann und predigen das Evangelium. Und einem Philippus fällt ein, ich gehe nach Samaria. Was ist die Folge? Riesenerweckung. Toll. Fantastisch. Riesenerweckung. Dann kommen der Petrus und Johannes, sagen hin, das müssen wir mal kontrollieren. Gucken, was da ist, finden sie toll, haben mit den Leuten gebetet, die haben den Heiligen Geist empfangen und dann war es okay. Eines Tages Petrus, kennt die Geschichte in Jaffa, wo er auf dem Dach ist, ne? Na, das war ein Ding, da ihn bei einem Gerber unterzubringen. Wo es stinkt schlimmer als bei einem Gerber. Und dann hat er gesagt, ich gehe mal aufs Dach, ich muss da frische Luft schnappen. Im Zimmer da beten, das, da kommst du um. Das ist mir noch nie zuteil geworden, so eine besondere Segnung. Es gibt für die Gerber in der Mishna eine ganz besondere Anweisung. Das heißt für die Frauen. Die Frau eines Gerbers hat besondere Rechte und es wird ihr leichter gemacht. Okay. Da hat er dieses berühmte Gesicht. Gott zeigt ihm, und das sagt er ja später, du sollst nichts, was ich gereinigt habe, unrein nennen. Aber jetzt kommt's. Unten klopfen Leute an die Tür und sagen, wir suchen einen Simon mit Zunamen Petrus. Wenn Petrus diesen Leuten begegnet wäre, da hätte der gesagt, nee, das mache ich nicht. Da johne ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit, das mache ich nicht. Trotz der Offenbarung. Der liebe Heiland muss hingehen und ihm sagen, Junge, da stehen Leute unten, die suchen nach dir, geh mit denen mit. Ne? Ja. Was ist mit Petrus? Er ist gefangen in seiner religiösen Tradition. Er ist ein guter Jude. Absolut. Feiner Mann. Treu den väterlichen, das heißt den pharisäischen Vorschriften gegenüber. Er kommt nach Hause von Caesarea. Erlebt da eine Erweckung. Menschen werden erfüllt mit Heiligen Geist. Die Heiden sind überglücklich. Was passiert? Da trifft ihn ein Bruder auf der Straße. Vom Vorstand. Sagt er, heute Abend ist Vorstandssitzung. Wir haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Um 8 Uhr musst du da sein. Ja, was ist es? Ja, das wirst du schon sehen. Petrus, wir haben gehört, oder Simon, wir haben gehört, du warst in Caesarea, du bist in das Haus von Heiden gegangen und hast da, ja und? Da wird es ihm heiß. Du weißt doch, wir sind doch Juden. Du weißt doch, wie das ist. Hast du etwa da gegessen? Und wer die Vorschriften aus der damaligen Zeit kennt, der weiß, wie streng die sind. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das mal alles angeschaut. Für einen Juden war es eine schwierige Angelegenheit, in das Haus eines Heiden zu gehen. Ein Heide in das Haus eines Juden, das war nicht so problematisch, aber umgekehrt. Wegen des Essens, wegen Koscher, wegen ach, so vieler Dinge. Und der Petrus hat einen Schrecken gekriegt. Und man kann es sich vorstellen, dass es den Juden schwer fiel. Seht ihr was? Was sehen wir? Religiöse Tradition kann die Ausbreitung des Evangeliums hindern. Und das gilt für alle, für Juden wie für Heiden. Wenn wir uns nur noch um die eigene Achse drehen, wenn wir religiöse Fragen behandeln, wenn wir sogenannte Lehrfragen behandeln, ständig uns um die eigene Achse drehen und alle möglichen Lehrfragen behandeln, dann werden wir eins nicht mehr tun. Wir werden nicht mehr die verlorenen Menschen sehen und nicht mehr zu ihnen gehen und ihnen nicht mehr das Evangelium bringen. Wir drehen uns um die eigene Achse und verlieren die Salbung des Heiligen Geistes. Und Gott kann durch uns nichts mehr tun. Er muss sich andere Leute nehmen. Dann hat es ihm gereicht, dann hat er sich den Paulus geholt. Und den Paulus haben sie nachher auch noch weggeschickt. Man macht, dass du wegkommst hier, ne? Und dann ist er nach Tarsus gegangen, war dort ein paar Jahre in Tarsus. Und dann hat er sich nicht mehr aufhalten lassen. Und dann kam das Evangelium zu den Heiden. Und es ist tatsächlich so, so viele Heiden, nicht alle, aber sehr, sehr viele Heiden haben sporadisch, immer wieder, mit einer riesigen Freude das Evangelium verkündigt. Wenn man das sieht, bis heute hin. Wenn ich in Südamerika bin, dann sehe ich die Menschen, die Südamerikaner, mit welch einem Eifer, die sich vorbereiten, nach Europa, nach Asien, nach Afrika zu gehen und in die muslimischen Länder, um dort das Evangelium hinzutragen. Die brennen drauf. Könnt ihr euch das vorstellen? Die bereiten sich dafür vor. Die sehen noch eine Riesenzukunft. Wir müssen das Evangelium nach Sibirien bringen. Inzwischen gibt es Brasilianer in Sibirien. Überall in den Ländern gibt es Leute. Ich kenne einen Brasilianer, der spricht perfekt Polnisch. Der ist in Polen. Und so weiter und so weiter. Das tun sie. Ich frage mich, wir beschäftigen uns mit so viel elenden Nebenfragen und verlieren die Gegenwart Gottes. Wir verlieren die Begeisterung für das Evangelium, die Kraft und gehen nicht mehr hinaus, um das Evangelium den Menschen zu verkünden. Das ist unser Elend. Gott hat gesagt, kümmert euch nicht so viel um, ich sag's mal, politische Fragen. Kümmert euch nicht um alle möglichen Dinge, sondern seht das Elend, das vor eurer Haustüre ist. Kümmert euch um die Menschen. Wo würde Jesus heute Abend sein? Gut, vielleicht heute Morgen wäre er in der Synagoge gewesen hier in Lörrach, möglicherweise. Aber den wirst du meistens draußen finden, ohne Handy. Bei den Leuten, bei den Pennern, bei den Menschen, die keine Hoffnung haben. Er würde sich zu den Leuten gesellen, die unten am Rande der Gesellschaft entlang surfen. Da würde er sein. Um die würde er sich kümmern. Und er würde sich hinsetzen, vielleicht dem einen und dem anderen die Hand halten und ihm das Gefühl geben, ich bin für dich da. Da braucht man nicht große Worte zu schwingen. Da muss man sich nicht hinstellen und nach gut lutherischer Art eine Predigt halten. Und dann braucht man dem anderen nur Nächster zu sein. Das ist es. Das haben wir ja vergessen. Wir haben ja diese ganze Evangelisationsarbeit den Pastoren und Evangelisten, den ausgebildeten sogenannten Theologen anheimgestellt. Die sollen das für uns erledigen. Die machen das schon. Die werden es schon richten. Die richten es gar nicht. Wir alle müssen aktiv sein. Wir alle müssen auf Menschen zugehen. Wir alle haben eine Aufgabe. Ja, ich kann nicht reden. Ja, da möchte ich mal sehen, ob du reden kannst. Hast du einen Unfall gesehen schon mal? Kannst du davon erzählen? Also bitte, kannst du doch reden. Hat der Lehrer dich schlecht behandelt? Kannst du das erzählen? Bitte. Wenn du das kannst, dann kannst du auch erzählen, wie Gott dich gut behandelt hat. Wir können das, was wir mit Gott erlebt haben, weitergeben, weitersagen. Da brauchen wir doch nicht eine Hermeneutik, da brauchen wir doch nicht Homiletik, da brauchen wir doch nicht diese großen Sachen alle. Um Zeugen für Jesus zu sein, brauchen wir den Heiligen Geist und ein brennendes Herz für Jesus und für die Menschen. Das ist es erstmal. Natürlich kommt die Theologie dazu, natürlich kommt alles andere auch noch dazu, wenn es um verschiedene Dinge geht. Aber was wir daraus gemacht haben aus der Theologie, das ist ja ein Horror. Da hat man Theologie studiert und sieht den Menschen auf der Straße nicht mehr. Da sieht man sich am Sonntagvormittag fein an und geht in den Gottesdienst, um sich das alles wieder vertiefen zu lassen, was man seit 17 Jahren weiß. Da geht man nach Hause und sagt, toll war das, hat gut gesprochen, ne? Ich meine, das hätte er nicht so sagen müssen, das andere hätte er auch nicht so sagen müssen, aber sonst hat er super gesprochen und dann freut man sich schon auf das Kotelett oder auf das Schnitzel oder auf das gebratene Hühnchen, was da in der Backröhre so ist, und dann ist wieder der Sonntag gerettet und jetzt sind wir wieder froh und nachher legen wir uns wieder hin und dann ist alles okay. Und wo sind die Menschen? Ja, diese Welt, die ist böse. Es geht alles den Bach runter. Die Sünde ist groß in unserer Stadt. Oh Gott. Und was tun wir dagegen? Das Einzige, was wir tun, vielleicht einen Leserbrief an der Zeitung schreiben, dass wir nicht einverstanden sind mit diesem und jenem Artikel. Und das war's dann schon. Aber gehen wir zu den Menschen? Ja, Mensch, ich kann doch nicht einfach in eine Kneipe gehen und da mich hinsetzen bei den Leuten. Wieso kann man das nicht? Man kann sich da hinsetzen, schön anlächeln, nochmal anlächeln, nochmal, kommst ins Gespräch und wenn die beim Bier sitzen, dann sind die redselig. Das macht locker und dann kannst du anfangen, mit denen zu reden. Und dann sagst du, hey, komm, wir gehen ein bisschen raus und dann geht man und dann spricht man. Das habe ich doch so erlebt. Menschen sind offen und ihr glaubt gar nicht, wie die vielen Jugendlichen, die keinen Halt, keine Hoffnung haben, arbeitslos sind, die ganze Hoffnung für ihre Zukunft verloren haben, wie die Sehnsucht haben nach Leben. Meint ihr, die wollen alle sterben? Diese Menschen wollen leben. Und wenn wir nur diese alten Klamotten, die wir alle schon kennen, immer wieder vertiefen, dann müssen wir doch nicht denken, dass wir dann irgendwie einen Hering vom Teller ziehen, hier in unserer Gesellschaft. Da nimmt uns doch keiner ernst. Wir müssen uns um die Menschen kümmern. Wir müssen uns um die Leute kümmern. Neulich fuhr ich in eine Versammlung, da sehe ich so ein paar Penner, dann denke ich, Mensch, jetzt müsstest du aussteigen, jetzt müsstest du nicht in den Gottesdienst fahren und da eine tolle Predigt halten. Und jetzt müsstest du hier aussteigen, dich zu den Männern setzen und dann mit ihnen reden. Und das frage ich mich manchmal wirklich. Ganz ehrlich. Wenn ich das Elend meines Volkes sehe, wenn ich das Elend sehe, wie die Menschen verzweifelt sind, und wenn ich mit ihnen rede und dann merke, wie Sehnsucht nach Gott da ist in den meisten. Man muss es nur richtig anfangen. Dann frage ich mich, Mensch, was haben wir alles falsch gemacht? Wir müssen zu ihnen gehen. Bitte geh zu ihnen hin, die Alten und die Jungen. Du kannst nicht sagen, ich bin zu alt. So eine liebe Oma oder so ein lieber Opa, der setzt sich da zu diesen jungen Leuten hin, nimmt das Händchen und sagt, hast du kalt? Ne? Hast du heute schon was gegessen? Komm, wir gehen darüber, wir essen mal einen Hamburger oder McDonald's. So. Ne? So. Weiß ich ja nicht. Und dann gibst du ihm was zu essen. Setz euch an den Tisch, gib ihm eine Coca. Und dann sprich mit ihm. Und hab ihn lieb. Muss ihn nicht überfallen. Gleich mit allen möglichen Sachen. Hör mal zu. 2 Stunden zuhören. Super. Das ist das beste Gespräch, das er je gehabt hat. Wenn du 2 Stunden zuhören kannst. Habe ich rausgekriegt. Hör zu. Lass dir erzählen. Der erzählt dir erst, die erste Viertelstunde erzählt er irgendeinen Schmarrn. Das stimmt alles gar nicht. Da brauchst du nicht hinhören. Aber doch ist da irgendetwas. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist es, worauf es ankommt. Ich will das Wort nochmal lesen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Dann werdet ihr Kraft haben und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann werdet ihr über mich reden und von mir reden. Überall in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, in der ganzen Welt. Überall werdet ihr hingehen und das tun. Na, was Besseres brauchen wir doch gar nicht. Heiliger Geist, Herr Jesus, komm in mein Leben. Mach mich voll Heiligen Geistes. Wollt ihr nochmal so richtig brennen? Hey, ihr älteren Leute, ich kann nicht sagen Alten. Gibt hier keine Alten unter uns, nur ältere Leute. Ne? Manche sind älter als ich, manche jünger. Für manche bin ich älter dann halt. So. Aber es gibt nur Ältere. Aber habt ihr nicht Sehnsucht danach, dass Gott euch nochmal gebraucht? Mann, es ist doch noch nicht der Ofen aus. Es ist doch noch nicht zu Ende. Lass dir eine neue Liebe für deine Mitmenschen schenken. Erfüllt werden mit Heiligem Geist und mit Feuer. Dann sollst du sehen, wie die Stadt brennt, wie die Menschen brennen. Du sollst mal sehen, es ist nicht wahr, dass die Leute keine Sehnsucht nach Gott haben. Ich glaube, dass sie sehr viel Sehnsucht nach Gott haben. Ich habe meine Schulfreunde bei mir gehabt, das sind alles so den lieben Oppis, wie ich jetzt bin. Ne, so über 60. Ja, ich habe da bei denen einen riesen Fragen gehört, auch bei ihren Frauen. Wir waren 14 Leute waren wir zusammen. Es war super, ich werde die Tage nicht vergessen. Was haben wir alles gesprochen? Die Leute haben Sehnsucht nach Gott. Gestandene Männer, die jetzt im Rentenalter sind, die die Welt gesehen haben, die hohe Positionen eingenommen hatten, suchen Gott. Ich habe mit jungen Leuten gesprochen. 17-Jährige, 18-Jährige, 16-Jährige, Kinder, 14, 13. Die Menschen suchen Gott. Die fragen nach Gott. Die haben sehr viele Fragen und sie haben auch manche Anfragen an mich. Wir können sie ihnen begegnen, wenn wir voller Gnade und voller Liebe sind. Glaube ich, ganz bestimmt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Sollen wir darum beten? Dass uns Gott neu erfüllt mit Heiligem Geist, deiner großen Liebe zu unseren Menschen, damit wir die paar Jährchen, die wir noch haben, gebrauchen können, damit das mit etwas anders wird in unserem Volk. Und wir können es nicht von Schröder erwarten und wir können es nicht von Fischer erwarten und wir können es nicht von Stoiber und Merkel erwarten. Und auch nicht von Westerwelle und von all den Großsprechern, die es da gibt in der Politik. Wir können es nicht von denen erwarten, die man jeden Tag in der Zeitung hört. Wir können es nur von uns selbst erwarten, dass wir diese Welt ändern. Weil wir unsere Mitmenschen ändern, weil wir auf unsere Mitmenschen zugehen und unsere kleine Welt, in der wir leben, verändern. Und sie schöner machen, als sie vorher war. Dazu möchte der Heilige Geist uns ausstatten oder will Gott uns durch den Heiligen Geist ausstatten. Lass uns beten. Komm, wir stehen auf. O Herr Jesus, ich danke dir. Du hast damals auf der Stelle, nach 10 Tagen schon, dein Versprechen eingelöst, dass du den Heiligen Geist schenken würdest. Aber die Jünger haben eine Menge Zeit gebraucht, bis sie es begriffen haben, um loszugehen. Lass uns Menschen sein, die es begreifen, wozu wir auf dieser Erde sind. Und dass du uns gebrauchen kannst, dass wir wirken, dass wir arbeiten und dass wir uns nicht zurückhalten lassen, was immer es auch sein mag. Ich bitte dich, Herr, dass du heute Abend wenigstens in ein Herz hinein dieses Begehren, diesen Hunger nach Gott hineinlegst, um hinauszugehen und da, wo er ist oder da, wo sie ist, das Evangelium weiterzusagen. Bitte schenke du es aus Gnade. Halleluja. Amen. Ist jemand da, der vielleicht noch kurz mit uns beten möchte? Ein kurzes Gebet, bitte. Ruf den Namen des Herrn an.